Ja, und jetzt geht's mit diesem Thema los. Außerordentliche Ereignisse. Außerordentlich. Ich habe eine ganze Weile gedauert, bis ich, es hat eine Weile gedauert, bis ich es gelernt habe, dass eine ordentliche Mitgliederversammlung nichts Besonderes ist, sondern eben das Normale, das nach der Ordnung Seiende. Und deshalb gibt es ordentliche Mitgliederversammlung und außerordentliche Mitgliederversammlung, obwohl die Leute sich gleich behandeln oder verhalten in den Mitgliederversammlungen, hoffentlich. Ja, im Leben gibt es Außerordentliches, Besonderes. Wir haben ganz bewusst diese Lieder gesungen jetzt eben, und der Stefan hat die rausgesucht, denn der Bibelabschnitt, um den es eben heute geht, hat im Grunde genommen eine untergeordnete Bedeutung und vor dem Tod von Jesus. Wenn man an den Karfreitag denken, der an sich schon ein außerordentlicher, geschichtsträchtiger, einmaliger Tag war, dann ist sicherlich das Sterben von Jesus an diesem Tag das Wichtigste. Das ist gar keine Frage. Bei allen Begleiterscheinungen. Es ist schon interessant, wie viel Detail wir überhaupt von diesem Tag überliefert haben. Wenn wir denken, es ist ein Tag, der jetzt mittlerweile knapp 2000 Jahre her ist. Knapp, weil Jesus ja nicht null gestorben ist, sondern eben 30 Jahre, 33 Jahre gelebt hat. Aber wir wissen viel. Ich behaupte einfach mal, ohne dass ich das jetzt beweise, dass wir nichts über die Tage in der Zeit so viel wissen wie über diesen Tag. Es war eigentlich ganz normal. Auf der einen Seite. Es war normal, dass Menschen sterben. Es war zu der Zeit normal, dass Menschen gekreuzigt wurden. Eigentlich war es normal. Jeder muss mal sterben. In der Regel ordnungsgemäß einmal. Das ist die Ordnung. Aber es gab Besonderheiten, sodass wir noch 2000 Jahre später an Jesu Tod erinnern. Weil er als Unschuldiger starb, in Stellvertretung für die Schuld anderer. Heilsgeschichtlich gab es eben an diesem Tag ein unsichtbares, für uns menschliche Augen, ein geschenkten Austausch. Dass Gott etwas Einmaliges machte, dass er nämlich das, was an negativen, schlechtem, bösen, sündigen im Leben von allen Menschen passiert ist, ausgetauscht hat mit dieser Reinheit, Herrlichkeit, Purheit von Jesus. Bei allem, auf jeder Ebene, denken wir, wenn wir an Karfreitag denken, an Jesus. Und bei jedem Abendmahlsfeier erinnern wir eben daran. Das ist der wichtige Einstieg vor diesen Versen. Stefan Holland hat sie uns vorgelesen, und doch will ich sie nun noch mal lesen. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss von oben an bis unten in zwei Teile. Und die Erde wurde erschüttert und die Felsen spalteten sich und die Gräber öffneten sich. Und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und herausgekommen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung, gingen sie hinein in die heilige Stadt. Und erschienen vielen. Aber der Zenturio und die mit ihm Jesus bewachten, gerieten in große Furcht, als sie das Erdbeben und das Geschehene sahen, und sprach: Wahrhaftig, dieser ist Gottes Sohn. Matthäus alleine berichtet von diesen Details. Markus, er schreibt vom Zerreißen des Vorhangs. Und Lukas berichtet von diesen drei Dingen eigentlich nichts. Aber wir schauen uns das mal an. Drei besondere, außerordentliche Ereignisse. Einmal der Vorhang zerriss im Tempel. Also es war nicht dort an der Kreuzigungsszene, klar. Aber es war nicht weit weg, in Jerusalem. Der Vorhang war aus blauem, also aus vier verschiedenen Stoffen, aus blauem und rotem Purpur, aus Scharlach und aus gezwirnter Seide. Und in das Muster dieses Vorhangs waren Cherubim eingewebt, also eine besondere Art von Engel. 14 Meter hoch war der Vorhang. Da kommt man so schnell auch nicht ran oben an die Spitze, ohne besondere Hilfen. Und er war 6 mal 2 Meter breit. Es waren so 6 Teile dieses Teppichs, der eben aneinander und miteinander verwoben war. Und so hing er dort im Tempel. Zur Zeit Davids und Salomos war dieser Vorhang gefertigt worden. Aber in Anlehnung an den Vorhang in der Stiftshütte, die damals dem Mose gezeigt worden war, in der Wüste am Berg Sinai, als das Volk Israel aus Ägypten rausgekommen war. Und dort ist Gott dem Volk Israel begegnet und hat gesagt: Macht mir eine sichtbare Plattform, ein kleines Haus, ein Zelthaus, in dem ich wohnen will in eurer Mitte, sichtbar für euch, damit ihr, wenn ihr unterwegs seid in der Wüste, eigentlich war es ja nur geplant 2 Jahre ungefähr, wenn ihr dann unterwegs seid, dass ihr sichtbar merkt, ich bin in eurer Mitte. Und dafür hat er dem Mose Anweisungen gegeben, wie die Stiftshütte gemacht werden sollte. Und schon damals gab es diesen Vorhang, der dann zwei Bereiche oder einen Bereich in der Stiftshütte besonders abschirmte, wo nur einmal im Jahr der Hohepriester herein konnte. Sonst sah das niemand. Aber dort stand die Bundeslade. Ihr kennt es von Bildern. Ich stelle mir das immer wie so ein besonders schöner, goldüberzogener Sarg dort. Aber da konnte man was reintun. Und da waren drin die 10 Gebote, die Gott persönlich von Gott empfangen hat, mit Holz auf Steintafeln. Und zumindest am Anfang war es so. Später ist auch anderes mit hineingelegt worden. Der Stab des Mose kam da auch mal später rein. Und auch hat man einen Krug mit Manna da reingestellt. Eine Weile lang war das auch so. Aber dieser Bereich, wo die Bundeslade stand, war mit diesem Vorhang abgedeckt. Dieser Vorhang im Tempel zerriss von oben nach unten. 14 Meter. Von euch kommt keiner mit der höchsten Anstrengung hier oben an die Decke, wenn er springt. Er braucht unbedingt Hilfe. Sicher, auch 14 Meter kriegt man mit einer Leiter. Aber ich sage einfach mal, ich vermute, von euch hat keiner eine Leiter zu Hause, die 14 Meter hoch reicht. Weil wir es auch nicht brauchen, klar. 14 Meter. Offensichtlich waren Leviten und Priester im Tempel zu dieser Zeit. An der Arbeit. Es war ja kurz vorm Sabbat. Und sie bereiteten dort eben vor für den nächsten Tag. Da war kein Jünger dort. Und es war kein Mensch am Werk. Deshalb außerordentlich, dass dieser Vorhang von oben nach unten zerriss, nicht von unten hochgeschnitten und gerissen wurde, sondern von oben nach unten. Im übertragenen Sinn kann man sagen, Gott zeigt sein Herz. Gott sagt, diese Trennung über Jahrhunderte hinweg in meinem Volk, die ist jetzt vorbei. Ich habe jetzt alle Schuld und Sünde auf meinen Sohn gelegt, auf Jesus, er ist gestorben. Und jetzt gibt es einen freien Zugang zu mir. Ich zeige euch mein Herz. Diese Trennung ist nicht mehr nötig. Es sind auch keine Opfer mehr nötig. Interessanterweise gab es dann noch ungefähr 40 Jahre lang Opfer im Tempel und seitdem gar nicht mehr. Auch im Judentum keine Opfer. Gott sagt, ich bin jetzt bei euch. Der Vorhang zerriss. Das zweite außerordentliche Erdbeben und die Felsen spalteten sich. Das gab es immer wieder und gibt es. Ich weiß nicht, habt ihr Erfahrungen mit Erdbeben? Wer war mal in einem größeren Erdbeben dabei? Ich habe es als Kind mal so ein bisschen erlebt. Ich bin ja in Johannesburg in Südafrika aufgewachsen. Johannesburg ist eine Stadt, die in den 50 Jahren, vor dem ich dahin kam, untermint worden ist, weil dort Gold gefunden wurde und man hat da in großen Bereichen unterhalb der Stadt eben viele Minen gehabt und hat da eben Gold rausgeholt. Und da passiert es dann ab und zu mal, dass solche Schächte einstürzten. Und dann rumpelte es und es entstanden auch Löcher. Es gab also in der Umgebung von Johannesburg manchmal solche große Trichter und Löcher, die dann eben abgeschirmt wurden, natürlicherweise. Und da hat es aber ganz schön erschüttert. Aber eigentlich ein Erdbeben habe ich nicht erlebt. Aber ich stelle es mir schrecklich vor, wenn alles anfängt zu wackeln. Ich meine, wir kennen das, manche von uns, zumindest wenn sie mal einen Augenblick schwindlig werden, dann haut es so durcheinander, man weiß nicht so genau. Aber wenn jetzt die ganze Erde wackelt und man in einem Haus ist, ihr wisst, wo ihr hinfliehen müsst, wenn das so ist, ne? Habt ihr euch überlegt, euer mal so einen Fluchtplan, wenn Erdbeben kommt? Na gut, ihr wohnt jeder unterschiedlich, aber überlegt einfach mal, wo es dann lang geht. Ne? Im Türrahmen oder so? Ne? Oder unterm Tisch? Unter diesem Tisch. Ja, unter diesem Tisch ist gut, ja. Erdbeben und Felsspaltungen. Auch in der Geschichte hat es das immer wieder gegeben. Als Elia in der Wüste war, darauf wartete Gott zu begegnen, gab es ein riesen Erdbeben. Das heißt, Gott war nicht im Erdbeben. Es gab eine Phase, in der manche Leute unzufrieden waren mit der Führung von Mose und Aaron. Und da haben sie einen Aufstand betrieben und haben gesagt, wir anerkennen deine Autorität nicht mehr und wir tun nicht das, was du willst. Da war einer der Anführer der Kura. Das ging mal so an die Spitze, haben die das getrieben. Und da ist Mose eben zu ihnen rausgegangen und hatte sie eigentlich zu sich bestellt, aber sie kamen nicht. Und dann ist Mose zu ihnen rausgegangen und hat mit ihnen geredet, aber sie wollten nicht auf ihn hören. Und dann hat Mose gesagt, jetzt wird Gott eben diese Sache in die Hand nehmen. Und ich empfehle allen, die nicht auf seiner Seite sind, sich zu entfernen von ihm. Und ein paar Minuten später kam ein Erdbeben. Zeitlich, just genau in dem Moment. Und die Erde tat sich auf. Und der Korah und all seine Leute machten eine Rutschpartie und waren nicht mehr. Erdbeben. In Amos 1, Vers 1 steht eine Zeitangabe zu irgendeinem Ereignis. Es war 2 Jahre nach dem großen Erdbeben. Und wir wissen von Jesus, dass er in seinen Endzeitreden immer wieder auch darauf aufmerksam macht. Es werden Erdbeben kommen. Warum es so ist, dass das in unserer Gegend hier in Deutschland und im nördlichen Europa so wenig vorkommt, weiß ich nicht. Ich weiß von Erdbeben in Griechenland, in der Türkei, auch mal in Italien. Aber hier in dieser Gegend hat es noch nicht wenig gegeben. Warum, weiß ich nicht. Wir können nur dankbar sein. Wir machen ja nichts daran, wir können ja nichts dafür. Wir können nur dankbar sein, dass wir verschont geblieben sind. Aus Gnade, nicht weil wir so besonders gut sind. Und es gab eben dieses Erdbeben bei seinem Tod. Und am dritten Tag danach bei seiner Auferstehung. Das Außerordentliche, finde ich, an dieser Stelle ist, dass es genau zu dem Zeitpunkt kam. Und Lukas schreibt, dass das eben eine Zeit war, in der 3 Stunden eine Sonnenfinsternis war. Heute berechnet man Sonnenfinsternisse. Heute können wir uns darauf einstellen. Heute wissen wir davon, okay, es kommt. Heute freuen wir uns drauf, weil wir eben dann eben besonders beobachten können und gucken können mit unseren besonders schwarzen Gläsern, die man dann eben vor die Augen hält. Es ist ein besonderes Ereignis. Aber stellt euch vor, es ist Sonnenfinsternis und es gibt ein Erdbeben und ihr wisst nichts davon, weder von dem einen noch vom anderen. Das gleicht einem Szenario des Weltuntergangs. Hey! Das war außergewöhnlich, außerordentlich. Ja, und dann, dass die Gräber sich öffneten und Tote auferstehen. Sehr außergewöhnlich. Was wir kennen, ist, dass es Gräberschändungen gibt. Dass Menschen hingehen und sich eben vergreifen an Gräbern, die öffnen oder irgendwas dort an Grabstätten machen. Und es ist, ja, es gehört in Deutschland zu einem sehr großen und hohen, ja, Verbrechen ist zu viel gesagt, aber es ist etwas ganz Schlimmes, wenn man an einen Friedhof geht und dort eben Gräber verunstaltet. Braucht man wirklich sehr viel Disrespekt, um das in unserem Land zu machen. Aber da heißt es, die Gräber öffneten sich von alleine. Okay, jetzt kann man sagen, Es gab sicherlich damals viele Gräber, die eben in Stein gehauen waren und wo eben Steine vorgerollt wurden. Und durch das Erdbeben ist eben dort, sind die Steine weggerollt worden. Ja, aber das war ja nicht die einzige Art. Es war ja schon mehr eben die Gräber auch von den Reichen, die eben so in Felsen gehauen waren. Die anderen sind schon auch damals beerdigt worden. Zwar nicht im Sarg, sondern in Tüchern. Die Gräber taten sich von allein auf. Das ist das Besondere. Ohne Menschenhand. Und dann, dass Menschen Unmögliche da wurden Menschen wieder lebendig. Okay, sagen wir, das kennen wir doch von der Zeit Jesu und von seinem Wirken. Und wir lesen im Neuen Testament von drei Situationen, in denen Jesus zum Teil ganz bewusst berufen worden ist, um das zu machen, oder hineinkam zu der Beerdigung oder nach der Beerdigung vom Lazarus und ihn dann wieder auferweckte, oder eben ganz außergewöhnlich dieser Frau begegnete, die Witwe war und dann noch ihren einzigen Sohn verlor. Und auf dem Weg zur Beerdigung außerhalb der Stadt kommt Jesus und sagt: Hier, halt mal, stört die Beerdigungsfeier. Und geht hin zu der, ja, Bahre, auf der sie den Jungen getragen haben, und überwindet alle Corona-Grenzen und berührt ihn. Und weckt ihn zum Leben auf. Ja, im Leben von Jesus kennen wir das, dass da drei Tote auferweckt wurden. Vielleicht auch andere, von denen wir es nicht lesen. Wir kennen es auch in der Kirchengeschichte. Lesen wir immer wieder von solchen, sei es beim Paulus oder bei Petrus oder später, bis in unsere Zeit hinein. Gibt Berichte davon, dass eben der Verkündigung von Reinhard Bonnke und seinen Evangelisationsveranstaltungen in verschiedenen Ländern Afrikas Tote auferweckt worden sind. Oder aus dem Leben von dem Agnus Backen, der jetzt noch in Südafrika lebt und wirkt und eine fantastische Arbeit macht unter Männern mit kurz vor Corona noch einer Freizeit von 1000 Männern. Stimmt, auch wenn jetzt das hier knackt, es stimmt. Dass 1000, nicht 1000, 1 Million Männer für 4 Tage zusammen waren und dort eben eine Großveranstaltung hatten. Und er gepredigt hat von Jesus, der auferstanden ist von den Toten. Ja, auch da in seinem Leben hat es das gegeben. Auferstehung der Toten. Aber damals heißt es hier, viele wurden lebendig. Die guckten nicht nur mal raus aus dem Grab, sondern die liefen in der Stadt herum. Die bewegten sich. Nicht alle. Aber viele, nicht alle, aber entschlafene Heilige. Jetzt kann man sich darüber streiten, machen wir nicht, bis jetzt neutestamentliche oder alttestamentliche Heilige waren. Leute, die mit Gott gelebt hatten. Die standen auf und gingen in die Stadt. Eine Detailbemerkung hat mir eigentlich nicht gefallen. Ich habe schon dann verschiedenste Übersetzungen gelesen und auch verschiedene griechische Grundlagen oder zwei verschiedene griechische Neue Testamente zur Hand genommen, um nachzugucken. Es steht tatsächlich nach seiner Auferweckung. Also nicht nach ihrer, Also sie wurden wach, sie wurden zum Leben wieder erweckt am Todestag von Jesu. Aber nach seiner Auferstehung liefen die in der Stadt herum. Also nicht nur Jesus wurde auferweckt an dem Tag, sondern viele andere waren auch da. Wie waren sie angezogen? Wie sahen sie aus? Alle gesund? Es wird nichts gesagt. Aber es heißt ausdrücklich, es waren viele. Und es heißt ausdrücklich, sie waren sichtbar. Schade finde ich, dass wir nicht lesen, dass sie Gespräche geführt haben. Aber vielleicht haben sie es gemacht, auch wenn es jetzt hier nicht steht. Dass Leute sie angesprochen haben. Irgendwie muss man sie auch erkannt haben, ne? Wir lesen nicht von Gesprächen, aber von Erscheinung und von Begegnung. Vielleicht wollten sie deutlich machen, Auferstehung ist doch kein Problem. Ihr denkt immer, na, das gibt's gar nicht, einmal tot und fertig. Und hier haben Menschen es deutlich gemacht, einmal tot, Wochen tot, Jahre tot und doch Auferweckung. Wow, ist da doch noch was? Für Christen ist es kein Problem. Im Wissen, hey, wir sterben nicht und dann ist einfach schwarz und dunkel und nichts mehr. Sondern da kommt noch was. Und diese Toten machen deutlich, hey, da kommt noch was. Jesus ist der Erste, der auferweckt. Vielleicht steht das deshalb da, nach seiner Auferweckung. Jesus ist der Erstling, so schreibt Paulus es. Aber Gott erweckt zum Leben. Es wird nichts gesagt, wie lange sie dort waren. Wir wissen auch nicht, ob die wieder zurück in ihre Gräber gelaufen sind. Und ob die Gräber sich von alleine wieder zugemacht haben. Ich habe keine Ahnung. Und da kann ich auch keine Antwort drauf geben, auf solche Fragen. Wie das dann im Nachhinein war. Aber das es war, um den Menschen wozu? Um sie in ihrem Glauben zu stärken. Um sie zu ermutigen. Jawohl, glaubt es. Jesus ist von den Toten auferstanden. Guck mal mich an. Ich kann es auch. Nein, ich bin es auch. Hätten die Leute wohl sagen können. Außerordentlich. Nicht von Menschenhand bewirkt. Weder der Vorhang zerrissen, noch das Erdbeben und die Felsspaltungen und die offenen Gräber und die sichtbar frommen Leichen. Auch das Detail fand ich interessant, dass es hier heißt, die Leiber der Heiligen. Und dann noch zum römischen Befehlshaber. Einen wollen wir uns anschauen, der zunächst als neutraler Beobachter dabei war. Es heißt von ihm, dass er in Anspannung lebte. Man kann sich's vorstellen. Jesus war auch bei den Römern bekannt. Es passierte ja nicht im Verborgenen. Er hat sich ja nicht nur ein paar Leuten, nicht nur den Frommen gezeigt während seines Lebens, sondern er war öffentlich wirksam. Es gab Großveranstaltungen. Keine Demos, aber Großveranstaltungen. Es gab teilweise richtige Partys. Eben, wenn man da vorstellt, mit 5000 Leuten einige Tage zusammen und dann gibt es eben ohne zu bezahlen. Mahlzeit wird ausgegeben und alle werden satt. Also da waren schon Ansammlungen da, dass die Römer wussten, oh, hier ist jemand. Die haben zwar nie eingegriffen, aber wir wissen um römische Hauptleute, die zu Jesus kamen, weil sie mitgekriegt haben, was er machte. Und jetzt kriegten der hier, der römische Befehlshaber bei der Beerdigung, der wusste um Jesus und um seine Popularität. Und jetzt soll er gekreuzigt werden. Also da kann man sich ja vorstellen, dass es eben zu einer Massendemonstration kommt und Leute sich dagegen wehren. Und so hatte alleine dieser Auftrag war schon und barg in sich Potenzial der Gefahr. Und zumindest so ein kleiner Teil an Soldaten hatte ja am Abend vorher mitgekriegt, dass einer aus der nächsten Truppe von Jesus eben auch nicht nur bereit war, sondern tatsächlich auch sein Schwert genommen hat und hier sich gegen die Gefangenschaft gewehrt hat. Also das war nicht ganz ungefährlich. Aber dann kam eben dieses Erdbeben dazu. Und das brachte für ihn auch Angst. Aber aus dieser persönlichen Betroffenheit wird eine Anerkennung. Er sagt, wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser. Vielleicht hat er als Befehlshaber mitgekriegt, was die Pharisäer Jesus zugerufen haben dort am Kreuz, als er da hing. Dass die zu Jesus gesagt haben, du sagst, du bist Gottes Sohn, ja dann komm doch runter, dann mach doch was. Dann greif doch jetzt selber ein. Du sagst, du hast Kraft und Macht, zeig sie. Und der römische Hauptmann sieht, hey, hier ist aber jetzt eine Kraft und Macht am Wirken, die ist übermenschlich, die ist außermenschlich. Hier passiert etwas just in diesem Moment, kurz nachdem die Pharisäer so eben gelästert haben, was eigentlich darauf hinweist, ja, das ist was Besonderes, was hier passiert. Und er ist betroffen und er sagt, das ist nicht normal hier. Dieser ist wahrlich Gottes Sohn. Der Römer sieht, dass Jesus nicht vom Kreuz runterkommt, aber er sieht auch Erdbeben, Sonnenfinsternis, offene Gräber. Das überzeugt ihn von dieser Außerordentlichkeit und von Jesus. Klar, nicht jeder sieht es so. Damals nicht und heute nicht. Es ist bis heute so. Zwei Leute machen die gleiche Erfahrung. Sie werden es anders. Zwei Leute sitzen nebeneinander, hören dasselbe, die Einladung zum Glauben. Der eine sagt, jawohl, ich erkenne es, ich gehe den Weg. Der andere sagt, nein, danke. Ja. Aber diese außerordentlichen Ereignisse, sie stehen fest. Daran können wir nichts ändern. Die Frage ist, welche Konsequenz wir daraus ziehen. Dass sie uns zu Gott näher bringen? Auf jeden Fall sollen sie heute unseren Glauben stärken. Zum Glauben führen. Das wünsche ich, auch wenn die eine oder andere Frage offen bleibt. Amen.